Hallo und herzlich willkommen bei der China Impulse Experten Interviewreihe China und die Digitalisierung. Hier verschaffen Sie sich einen Überblick über die aktuellen digitalen Trends und Innovationen aus China und Sie bekommen ein besseres Verständnis für Land und Leute. Ich bin Katharina Holch und Sie wundern sich wahrscheinlich, warum ich heute die Einleitung einspreche. Alexandra und ich kennen uns schon seit einiger Zeit und ich bin auch eine begeisterte Zuschauerin Ihrer Serie. Und ich freue mich heute sehr, dass ich Alexandra ein paar Fragen stellen darf zu ihrem Verhältnis zu China, ihrem Hintergrund, sodass wir alle Alexandra noch ein wenig besser kennenlernen dürfen. Und deswegen freue ich mich sehr, Alex, dass wir beide uns heute unterhalten.
Ja, vielen Dank für die Einleitung, Katharina.
Sehr gerne. Dann lass uns doch direkt einsteigen. Möchtest du den Zuschauerinnen und Zuschauern ein wenig mehr über dich und deinen Hintergrund erzählen?
Ja, sehr gerne. Meine China-Reise sozusagen hat damit angefangen, dass ich schon während der Schulzeit angefangen habe, Chinesisch zu lernen. Nach dem Abitur habe ich dann Sinologie, also China-Wissenschaften und transkulturelle Studien in Heidelberg studiert, war auch für längere Zeit in China, in Tianjin und Shanghai. Und so bin ich eben seit 2009 regelmäßig in China unterwegs und habe auch die Entwicklung vor Ort, vor allem die Entwicklung und den Fortschritt in der Digitalwelt hautnah miterlebt. Meine Faszination für diese Themen, für digitale Trends, für die Digitalisierung, die konnte ich vor allem auch ausleben mit meiner Masterarbeit und der Forschung zu meiner Masterarbeit. Da habe ich nämlich zum Thema Internetsprache in China geforscht. Internetsprache, das sind Wörter und Ausdrücke, die die vor allem jungen chinesischen Internetnutzer im Internet in Foren erfinden und die dann aber ihren Weg auch in die Offline-Sprache finden. Und das war ein super spannendes Thema. Ich habe da Werbeagenturen in Shanghai interviewt und Beratungsunternehmen und habe zu dem Thema ganz viel rausgefunden und habe vor allem für mich auch noch einmal rausgefunden, wie kreativ eigentlich die chinesische Sprache ist. Ja, und weil mich die Sprache einfach so fasziniert, habe ich nach dem Studium auch gleich bei einer Chinesisch-Lern-App mitgearbeitet. Da ging es darum, dass wir den Nutzern das Lernen der komplexen Schriftzeichen erleichtern wollten, indem wir eine App zusammengestellt haben mit Schriftzeichen, mit Beispielen, mit Bildern und Eselsbrücken, so dass man sich die Schriftzeichen auch besser merken konnte. Im Anschluss nach der Arbeit an der Chinesisch-Lern-App habe ich angefangen, als Projekt- und Eventmanagerin zu arbeiten, vor allem für Networking- und Recruiting-Events, auch unter anderem mit China-Bezug. Gleichzeitig bin ich seit dem letzten Jahr auch bei der Digitalisierungsinitiative der deutschen Wirtschaft tätig. Dort versuchen wir, eine Plattform aufzubauen für Unternehmen und Unternehmer, die digitale Geschäftsmodelle haben oder ihre Geschäftsmodelle digitalisieren möchten, die sich auf der Plattform präsentieren können, aus Erfolgsbeispielen lernen können, sich vernetzen und austauschen können und so eben im Großen und Ganzen die Digitalisierung im deutschsprachigen Raum vorantreiben.
Wow, super. Ganz breit gefächerter Hintergrund, immer wieder mit China-Bezug. Jetzt ist es ja auch so, dass du mit China Impulse schon zum zweiten Mal eine Interviewreihe auf die Beine gestellt hast, um eben die Digitalisierung in China den Menschen hier näher zu bringen. Wie kam es dazu und was möchtest du mit dieser Reihe bezwecken?
Ja, seit dem letzten Jahr mit der Digitalisierungsinitiative der deutschen Wirtschaft auch beschäftige und eben mit der Digitalisierung im deutschsprachigen Raum, habe ich gemerkt, wie wenig wir uns eigentlich mit der chinesischen Digitalwelt auskennen. Dabei ist es ja so, dass uns China bei fast allen digitalen Trends mindestens so 5 bis 10 Jahre voraus ist. China hat schon fast 1 Milliarde Internetnutzer. Auch bei den Patentanmeldungen hat es 2019 zum Beispiel die USA zum ersten Mal überholt an der Anzahl der Patentanmeldungen. Aber wir wissen viel zu wenig über Chinas Digitalwelt, habe ich das Gefühl. Und ich habe gemerkt, dass sogar ich als China-Wissenschaftlerin es manchmal schwer hatte oder auch immer noch manchmal schwer habe, den Überblick zu behalten, weil die chinesische Digitalwelt einfach so schnelllebig ist, die Fortschritte sind so schnell und man kriegt vieles nicht mit oder man muss sich dann eben sehr intensiv damit beschäftigen. Deswegen wollte ich eine Plattform schaffen, wo man eben einen guten Überblick bekommt über die chinesische Digitalisierung. Und so kam es im letzten Jahr dazu, dass ich China Impulse ins Leben gerufen habe und dass ich dann eben auch die erste Interviewreihe veranstaltet habe, weil ich einfach den Zuschauern mitgeben wollte, was in der chinesischen Digitalwelt passiert und was man dadurch eben auch über Land und Leute lernen kann und auch für unsere Digitalisierung hier in Deutschland lernen kann. Mir war es damals und auch bei dieser Interviewreihe wichtig, dass ein guter Mix entsteht aus Experten, die sich sprachlich, kulturell und geschichtlich mit China auseinandersetzen, schon seit längerer Zeit, die seit vielen Jahren auch in China unterwegs sind und diese Entwicklungen hautnah miterlebt haben, aber auch aus Experten, die aus der Digitalisierungsrichtung kommen, die eben in letzter Zeit den Blick nach China geworfen haben, weil sie gemerkt haben, dass die Digitalisierung dort so vorangeschritten ist. Ja, und weil ich letztes Jahr so viel selber auch aus der Interviewreihe mitnehmen konnte und lernen konnte, habe ich mich dieses Jahr dazu entschieden, nochmal eine zu machen und habe noch einmal 20 Gesprächspartner interviewt. Und ich hoffe, dass die Zuschauer damit auch wie ich einen guten Einblick bekommen haben in die chinesische Digitalwelt. Denn ja, China hat schon immer polarisiert, aber in den letzten Jahren ist es gefühlt noch radikaler geworden. Auch vor allem in den Leitmedien wird sehr, sehr viel Negatives berichtet, gerade auch durch die Verschlechterung der chinesisch-amerikanischen, aber auch der chinesisch-europäischen Beziehungen. Und ich habe vor ein paar Wochen habe ich mal wieder ein Titelblatt vom Spiegel gesehen mit dem Schriftzug Der Siegeszug des Drachen mit einem Titelbild von einem sehr aggressiv aussehenden, sehr angsteinflößenden Drachen mit auch mit Artikeln in der Ausgabe wie wird die Volksrepublik zum Corona-Profiteur und eben negativ konnotierte Schlagzeilen, die wir tagtäglich sehen. Und es gibt natürlich in China auch viele Themen, mit denen wir nicht einverstanden sind, die auch mit unseren Werten nicht entsprechen, vor allem auch politische Themen. Aber es ist auch so, dass es sehr viele andere Facetten auch gibt. Und das wollte und will ich mit China-Impulse auch aufzeigen. Ich möchte China jetzt auch nicht idealisieren. Ich möchte es aber auch nicht verurteilen, sondern versuchen, das Land, das ja auch ein riesengroßes, komplexes Land ist, so objektiv wie möglich zu betrachten, auch Aspekte aufzuzeigen, die wir hier so nicht im Detail kennen. Und vor allem, es gibt natürlich auch politische Themen, die wir nicht gut finden, aber ich möchte eben auch über andere Themen sprechen, die man nicht gleich bewerten muss, sondern sich erstmal auch einfach objektiv anschauen muss und sollte. Auch wenn es mit den politischen Aspekten nicht einverstanden sind, bringt es auch nichts, da einfach wegzuschauen, denn China wird sich so oder so mit oder ohne unserem Einverständnis weiterentwickeln und vor allem die chinesische Digitalwelt wird sich weiterentwickeln. Deswegen möchte ich eben diesen Überblick und Einblick geben in die chinesische Digitalwelt mit den Interviewreihen.
Absolut, und da tut sich ja unglaublich viel, wie wir aus den Interviews, die du jetzt auch wieder geführt hast, gelernt haben. Jetzt ist es ja so, dass du vorhin auch schon erzählt hast, du hast einen ganz engen Bezug zu China, hast da ja auch schon gelebt, geforscht. Wie hast du Land und Leute erlebt und was hat sich da vielleicht auch gerade in der Digitalwelt verändert? Was hast du live mitbekommen?
Ja, meine erste Reise nach China, die war 2009, als ich für ein Jahr in Tianjin in der Nähe von Peking studiert habe. Tianjin kannte ich von meinem Studium dort tatsächlich auch nicht, obwohl es eine riesengroße Stadt war und natürlich auch immer mehr ist. Ist nur 120 Kilometer von Peking entfernt, aber das trotzdem nicht ganz so international wie die Städte, die man hier sonst so aus den Medien kennt. Und vor allem damals 2009 waren sehr, sehr wenige Ausländer und ausländische Studenten in der Stadt. Und das war für mich eine super tolle Erfahrung, weil ich die Leute besser kennenlernen konnte und weil man auch ja sehr authentische Erlebnisse hatte, wie dadurch, dass viele der Einwohner, Ausländer noch nicht so viel live gesehen hatten, wurde man auf der Straße angesprochen, ob die Leute Fotos mit uns machen können, weil sie einfach Bilder mit den ausländischen Studenten haben wollten. Und das war total skurril damals, wird heute wahrscheinlich auch nicht mehr in dem Ausmaß passieren, aber das hat mir auch gezeigt, dass damals eben viele Städte, auch viele Großstädte, die wir teilweise hier auch gar nicht kannten, eben auch gar nicht so international waren, was sich mittlerweile sehr geändert hat. Ja, und damals war es sehr abenteuerlich, einfach in der Stadt zu sein, in Tianjin zu sein. Die Leute sprachen kein Englisch, die Straßen waren ja ziemlich verstaubt. Man hat die Luftverschmutzung auch sehr stark gespürt und gesehen auch. Und es war alles so anders als in Deutschland, nicht so aufgeträumt. Ich bin zum Beispiel super gerne in die typisch chinesischen Einkaufszentren gegangen, wo man am Eingang noch Plastikvorhänge hatten, die kalte Luft von draußen quasi abgehalten haben, wo man für uns typische Made-in-China-Produkte gesehen hat, also von eher mäßiger Qualität, billige Produkte. Und das fand ich unheimlich spannend. Einfach diesen Flair und die Straßenverkäufer und alles, was sich so abgespielt hat, mitzuerleben. Es gab damals auch noch gar keine Digitalwelt. Ich hatte kein Smartphone. Ich habe überall noch mit Bargeld bezahlt, habe nach Deutschland über ein Festnetztelefon telefoniert. Und ja, bei meiner letzten Reise nach Shanghai oder auch allgemein nach China, da sah alles schon ganz anders aus. Also abgesehen davon, dass die chinesische Digitalwelt komplett mobil abläuft, alles komplett mobil abläuft, alle ständig auf dem Smartphone sind und ihren Alltag komplett digital erledigen, merkt man das auch in den Städten, dass sie moderner geworden sind. Die chinesischen Einkaufszentren wurden immer mehr durch moderne Shopping-Malls ersetzt mit Luxus-Brands, die wir auch hier aus Europa kennen. Die U-Bahn wurden erweitert. Die komplette Stadt sieht einfach auch ganz anders aus. Ja, ich würde sagen, China hat für mich immer mehr das Image, das ich früher eher von Japan hatte. China war für mich sonst immer sehr, ja, sehr abenteuerlustig, auch ein bisschen chaotisch, sehr lebendig aber. Und jetzt ist es aber so, dass gerade durch den technischen Fortschritt wird alles viel sauberer, die Städte werden total modern und vor allem Roboter werden immer mehr eingesetzt. Das hat man auch letztes Jahr gemerkt, gerade durch die Corona-Pandemie, dass Roboter überall zu finden sind, in Restaurants, in Krankenhäusern, am Flughafen. Und dieser technologische Fortschritt, das ist das, was für mich jetzt China auch ausmacht.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir nochmal zurückkommen zur Experteninterviewreihe. Du hast ja jetzt wieder 20 wunderbare Expertinnen und Experten interviewt mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf die chinesische Digitalwelt. Was waren so für dich die größten Erkenntnisse, die du mitnimmst?
Ja, was wir in erster Linie von China lernen können und was auch in so gut wie jedem Interview vorgekommen ist, bezieht sich vor allem auf die Mentalität und auf das Mindset, was auch Grundlage für die Digitalisierung ist. Also zum Beispiel diese Offenheit und Risikobereitschaft der Chinesen und Chinesinnen, sich auf Neues einzulassen, damit zusammenhängend auch die Technikaffinität und diese Bereitschaft und Neugierde, neue Produkte, vor allem auch neue digitale Produkte ständig auszuprobieren. In China ist man ja wenig perfektionistisch, sondern eher pragmatisch. Das ist auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich mitgenommen habe, sowohl aus der letzten als auch aus der diesjährigen Interviewreihe. Und zum Beispiel in der Produktentwicklung ist es so, dass man in China nicht wartet, bis ein Produkt perfekt ist, um es auf den Markt zu bringen, sondern man bringt einfach das Produkt raus, holt sich Kundenfeedback, entwickelt weiter, verbessert, adaptiert. Und es ist dann ein ständiger Prozess, nicht nur in der Produktentwicklung, sondern auch in allen möglichen Bereichen, vor allem der Digitalwelt. Außerdem spielen die Kundenbedürfnisse und die Kundenzentrierung eine viel wichtigere Rolle als bei uns. Das hat zum Beispiel Julia Bingel in ihrem Interview sehr gut dargestellt. Und ein Highlight aus den Interviews war für mich das Gespräch mit Matreike Sesselberg. Da ging es um das Thema Datenschutz. Und das fand ich besonders spannend, weil wir hier immer das Gefühl haben, dass China überhaupt keinen Datenschutz hat. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass der Datenschutz in China einfach anders verstanden wird als bei uns. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Und in diesem Gespräch fand ich es besonders interessant, da zu hören, wie sich das in China weiterentwickelt, wie der chinesische Datenschutz sich auch der DSGVO immer mehr annähert. Und ja, wie die persönlichen Daten der Bürger und Bürgerinnen immer mehr geschützt werden, beziehungsweise wie sie immer mehr das Bewusstsein dafür entwickeln, dass sie ihre Daten schützen wollen. Aber wie Francis Krämer in seinem Interview auch auf den Punkt gebracht hat, die Bürger in China und die Bürgerinnen sind trotzdem eher als wir auch bereit, Komfort gegen Daten zu tauschen, wenn sie damit eben ihren Alltag angenehmer gestalten können. Ja, außerdem fand ich es in den Interviews sehr spannend, auch über Themen wie die Digitalisierung im Gesundheitsbereich und in der Bildung mit Chen Chaoyo und Jinan Li zu sprechen. Und zu merken, dass es viele Bereiche gibt, in denen der Austausch unglaublich wichtig ist, in denen wir viel von China lernen können, aber in denen auch China viel von uns lernen kann. Und ja, vor allem, was ich besonders, besonders spannend fand an diesen Interviews, vor allem an der diesjährigen Interviewreihe, war auch über Themen zu sprechen, die nicht unbedingt besonders vorbildlich sind, die auch nicht besonders toll laufen in China. Und Sachen auch mal ein bisschen zu hinterfragen, zum Beispiel darüber zu sprechen, was hinter dem Hype von NIO und der Elektromobilität in China steckt oder was für Probleme die Digitalisierung für ältere Generationen mit sich bringt, die nicht so digital affin sind. Auch Themen wie Digitalfolgeerkrankungen, das hat Friedrich Nelting in seinem Interview angesprochen, aber auch Themen wie ja die Nachhaltigkeit und die Kreislaufwirtschaft in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Also auch immer mehr sich Themen anzuschauen, die nicht nur gut laufen, sondern wo es dann teilweise vielleicht auch noch Probleme gibt. Und das finde ich besonders spannend, dass wir von China denke ich, nicht nur lernen kann, was dort gut läuft im Bereich Digitalisierung und uns Sachen anschauen kann, die wir auch übernehmen wollen, sondern dass wir auch sehen, welche Probleme in der Digitalisierung dort auftauchen, weil China nun mal fortgeschrittener ist als wir und wir eben schauen können, was auch in Zukunft auf uns zukommen könnte mit den gleichen digitalen Entwicklungen, welche Probleme auftauchen könnten, wie wir sie vielleicht auch verhindern können oder eben zumindest schon mal Lösungen dafür haben können.
Ja, auf jeden Fall. Wie geht's weiter, sowohl für dich als auch mit China-Impulse? Was hast du als nächstes vor?
Ja, mit China-Impulse möchte ich auf jeden Fall weiterhin Unternehmen und Unternehmer aus verschiedenen Branchen bei der Planung ihrer Zukunftsstrategie unterstützen, indem ich ihnen auch diese Impulse und Inspirationen aus Chinas Digitalwelt mitgebe und Experten-Know-how auch zur Verfügung stelle. Aber das ist natürlich auch für Privatpersonen interessant, die sich einfach auf die digitale Zukunft ein bisschen vorbereiten wollen. Wir haben ja in der Interviewreihe gesehen, dass in China die Zukunft im digitalen Bereich entsteht. Und ich möchte nicht, dass wir hier in Deutschland auch überrascht werden, wenn manche Technologien, die in China eben fortgeschrittener sind, irgendwann auch zu uns kommen und sich hier durchsetzen. Möchte ich, dass wir auch vorher schon mal was davon gehört haben und das auch schon mal gesehen haben. Deswegen ja, möchte ich in Zukunft auch im Rahmen von Online und wenn es wieder geht, hoffentlich auch mal Offline-Events und Workshops Wissen vermitteln und den Menschen ermöglichen, sich auch auszutauschen, sich auf die Zukunft vorbereiten, gleichzeitig aber auch die Digitalisierung hier bei uns voranzutreiben. Und was in nächster Zeit konkret ansteht, das sind verschiedene Vorträge, in denen ich einen Überblick über die chinesische Digitalwelt geben werde. Ich werde über mein Newsletter weiterhin Informationen zu aktuellen digitalen Trends und Entwicklungen in China teilen. Denn ich glaube, es ist in dieser Interviewreihe sehr deutlich geworden, dass es wichtig ist, dass wir uns mit China auseinandersetzen, dass sich die Digitalwelt dort unglaublich schnell entwickelt. Und diese Einblicke möchte ich in den nächsten Monaten auch fortführen. Ansonsten steht im April ganz konkret die Veröffentlichung des Buchs Digitalisierung Made in China, wie China mit KI und Co. Wirtschaft, Handel und Marketing transformiert. Das habe ich zusammengeschrieben mit Professor Dr. Claudia Bünte und Till Schubert. Und wir geben in diesem Buch das Wissen aus meiner ersten Interviewreihe kompakt zusammengefasst wieder. Wir zeigen anhand von Beispielen und auch konkreten Praxistipps, wie in China die Wirtschaft digitalisiert wird. Und ja, das Buch wird, wie gesagt, im April erscheinen. Ich werde das auf jeden Fall auch noch einmal über mein Newsletter ankündigen. Aber das Buch kann auf jeden Fall auch schon vorbestellt werden. Und das Formular ist auf der Interviewseite verlinkt. Und sobald das Buch dann verfügbar ist, benachrichtige ich auf jeden Fall alle Vorbesteller.
Super. Also da gibt es ganz viel, auf was wir uns freuen dürfen in nächster Zeit von dir. Alex, zum Abschluss möchte ich, genau wie du es immer mit deinen Gästen gemacht hast, auch dir noch zwei Fragen stellen. Nämlich einmal, was sind deine Tipps an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn es darum geht, vielleicht Buchempfehlungen oder Internetressourcen, wo man sich noch weitere Informationen holen kann?
Ja, zum Lesen, was ich besonders gut finde, ist der Newsletter von Wolfgang Hirn. China Hirn heißt der. Er erscheint alle 2 Wochen und in diesem Newsletter werden dann unterschiedliche aktuelle China-Themen angeschnitten und besprochen, aufgezeigt. Herr Hirn hat in den letzten Jahrzehnten viel Erfahrung in China gesammelt, hat auch verschiedene Bücher geschrieben und man merkt in diesem Newsletter, dass er sein ganzes Wissen, er hat unheimlich viel Wissen, dass er das, dass dieses Wissen in diesen Newsletter fließt. Ansonsten als Buch finde ich sehr schön das Buch China in the 21st Century, What Everyone Needs to Know von Jeffrey Wasserstrom und Maura Elizabeth Cunningham. Das ist ein sehr kompaktes Buch, eine sehr kompakte Übersicht über typische Fragen, die es zu Chinas Geschichte, Kultur, Politik und Entwicklung gibt. Und das ist so aufgebaut, das ist wie ein Frage-Antwort-Buch aufgebaut. Das kann man einfach zwischendurch mal ein bisschen reinlesen. Und das finde ich, gibt eine sehr gute Übersicht über die wichtigsten Themen aus den letzten Jahrzehnten in China. Ansonsten würde ich auch ein paar Hör- statt Leseempfehlungen noch geben. Ich höre sehr gerne den Chinalog-Podcast von Sabrina Weidmann. Und vor allem zum Thema Tech und digitale Welt in China, den TechBuzz China Podcast und den China Marketing Podcast von SubChina.
Und da war ganz viele Anregungen, wo man sich weitere Infos und Wissen abholen kann. Zum Schluss noch aus dem ganzen Wissen und Inspiration der Reihe, was sind deine 3 Top-Digital-Trends in China?
In dieser Interviewreihe wurden ja schon viele Themen genannt, wie Livestreaming, künstliche Intelligenz, 5G, die unheimlich wichtig sind, die auch die Basis für die digitale Entwicklung in China bauen. Aber ich möchte heute mal drei Trends nennen, die ich auch wichtig finde, die vielleicht nicht ganz so oft vorgekommen sind. Und zwar ist es einmal die Regulierung der Digitalunternehmen. Das hat man in den Medien in den letzten Monaten sehr viel mitbekommen, dass es in China immer strengere Auflagen gibt durch neue Gesetzentwürfe, vor allem zum Antimonopolgesetz, aber auch Regulierung des E-Commerce-Bereichs, des persönlichen Datenschutzes, der Cybersecurity-Gesetze. Und spannend zu beobachten, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird, insbesondere wenn es um die chinesischen Tech-Giganten geht und um diese Monopolvorwürfe. Der zweite Trend, wäre für mich das Consumer-to-Manufacturer-Modell, was ich unglaublich interessant finde. Da werden ja Produzenten und Verbraucher direkt miteinander verbunden, um maßgeschneiderte Produkte zu niedrigen Preisen auch herstellen zu können. Und in diesem Modell ist es nur der Verbraucher, der eben die Produktion initiiert. Und das könnte vielleicht in Zukunft dazu führen, dass Brands unwichtiger werden und dass personalisierte Produkte mehr hergestellt werden. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob es dazu kommt oder wie sich dieses Modell dann einfach ändert. Und ansonsten als drittes aktuelles Thema würde ich nennen, Chinas Drang, sich im Technologiesektor unabhängig zu machen. Das läuft zwar auch schon seit einigen Jahren, ist aber immer noch ein aktuelles Thema. Das betrifft vor allem die Halbleiterindustrie. Halbleiter befinden sich ja in allen möglichen Geräten wie Smartphones, Autos und so weiter. Und es ist so, dass China sich mit einer eigenen Fertigung sehr schwer tut. China hat zwar im Chipdesign aufgeholt, aber bei der Produktion ist es noch nicht so weit wie ausländische Unternehmen. Und da wird sehr viel Geld reingesteckt, damit China in diesem Bereich auch eigene Halbleiter herstellen kann.
Super. Alex, vielen Dank für all diese Informationen, deine Tipps, deine Anregungen. Gibt es zum Ende noch was, was du mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern teilen möchtest?
Ja, danke dir, Katharina, für die ganzen Fragen. Genau, zum Schluss möchte ich mich in erster Linie bei den Zuschauern und Zuschauerinnen bedanken, dass sie sich diese Interviewreihe auch bis zum Schluss angeschaut haben. Ich hoffe, dass sie dabei auch genauso viel gelernt haben wie ich. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Interviewreihe einfach einen guten Einblick, Überblick über Chinas Digitalwelt geben konnte, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen durch diese Impulse auch dazu animiert werden, sich weiterhin regelmäßig mit der Entwicklung der technologischen Welt in China befassen. Wir haben in den Interviews ja auch schon gehört, wie schnell sich alles verändert. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man auf dem Laufenden bleibt. Ich möchte auch alle dazu ermutigen, verschiedene Quellen sich anzuschauen, wenn sie sich über China informieren und sich einfach ein eigenes Bild zu machen, sowohl zu den negativen als auch zu den positiven Facetten. Und wie in vielen Interviews schon gesagt wurde, am besten ist es natürlich, wenn man selber hinfährt, wenn es natürlich wieder geht und wenn man sich dann selber vor Ort auch einmal ein Bild von Land und Leuten macht. Ja, und zum Schluss freue ich mich natürlich, wenn Sie als Zuschauer, als Zuschauerin weiterhin dabei bleiben, sich auch mal meine nächste Interviewreihe, wenn es mal eine nächste gibt, wieder anschauen, sich weiterhin über meinen Newsletter informieren und auf dem Laufenden bleiben. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie das Buch Digitalisierung Made in China auch vorbestellen.
Wunderbar. Dann vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich dich heute interviewen durfte, dass du diese Reihe auf die Beine gestellt hast. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Danke dir, bis dann.